Ich habe heute tatsächlich das Gefühl, am schlechtesten vorbereitet zu sein bei all meinen Predigten, die ich je gehalten habe. Es ist diese Woche viel passiert bei mir und bin heute Morgen auch noch irgendwie nicht fit, mit Bauchschmerzen aufgewacht. Und naja, wollen wir mal schauen, was daraus wird. Es ist schwierig manchmal zu predigen, denn vielleicht die Wahrheit, eine richtige Exegese von den Bibeltexten zu machen, gelingt noch. Aber zu zeigen, dass es wahr ist, dass es also mit der Wirklichkeit kompatibel ist, ist eine ganz andere Fragestellung. Ich stoße darauf immer, wenn ich mit der S-Bahn fahre und da gibt es immer einen Spezialisten, in Anführungszeichen, der schreibt an jede Litfaßsäule: Die Bibel ist ein Märchenbuch. Ja, und wir müssen uns mit dieser Frage irgendwie schon beschäftigen. Wenn man das Leben erlebt, wie es ist, dann stellt sich die Frage schon: Was ist Wahrheit? Und das ist mehr als zu fragen, was ist eine konkrete Aussage aus der Bibel, exegetisch betrachtet. Gott weiß, dass ich Probleme habe hinsichtlich der Vorbereitung. Schauen wir mal, was draus wird. Ich habe uns etwas mitgebracht. Vielleicht kann man das sehen. Das ist ein Stock, ein Zweig. Den habe ich gefunden, als ich auf dem Weg nach Hause gewesen bin. So ist ein ganz normaler Stock. Oh, ist ja gebrochen. Aber wir wissen ja, Bettina weiß es, wenn man was gebrochen ist, dann kann man ja was dagegen tun. Man kann es zum Beispiel schienen. Ich habe da einen Kuschtipps mitgebracht. Ja, das ist wahrscheinlich fast besser. Und ein Pflaster. So, jetzt füge ich das zusammen, das Pflaster, die Schiene, das Pflaster darum herum. Das hat nicht ganz funktioniert, aber im Prinzip kann Bettina das besser, wenn man die Erfahrung hat. So ungefähr. Und jetzt warten wir halt, dass das wieder heil wird. Aber die Frage ist, ja, ist das so? Wir wissen alle, das wird nie wieder zusammenwachsen, wie bei einem Menschen, sondern es wird kaputt sein, solange dieser Stock existiert. Warum? Ein großer Unterschied zu uns ist, der Zweig ist vertrocknet, er ist tot. Und wenn etwas tot ist, dann kann es kaputt gehen, aber es kann nicht mehr heilen, nicht mehr gesund werden. Was will ich damit sagen? Wir erleben häufig, dass irgendetwas in unserem Leben kaputt geht. Aus Zeitgründen beschränke ich mich auf ganz wenigen. Zum Beispiel eine Ehe kann kaputt gehen. Sie kann zerbrechen. Und was wir denn erleben, sind große Tragödien manchmal, die in einer Ehescheidung beispielsweise enden. Und wir fragen uns, wie passt das zusammen, wenn Paulus oder vor allen Dingen Jesus sagt, eine Ehe soll nicht geschieden werden? Im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel, behandelt Paulus dieses Thema Und er sagt den Verheirateten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von dem Mann trennen soll. Und wenn sich aber doch getrennt hatte, sollen sie unverheiratet bleiben. Und wenig später sagt er, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese lässt sich mit sich gefallen mit ihm zusammenleben, so soll er sich nicht trennen. Wenn sie sich aber doch trennen will, ist in diesem Falle der Bruder nicht geknechtet. Was kann man dazu sagen? Was passt? Wie passt das zusammen mit dem, was Jesus gesagt hat? Es gibt nämlich, und das glaube ich, eine Perspektive, die über das physische Leben hinausgeht. Ich nenne es einmal geistliches Leben, etwas, was von Gott herkommt. Die Verheißung, die wir erhalten haben, die wir glauben, die wir an Jesus festhalten, ist, dass er uns etwas gibt. Er gibt uns von seinem Geist. Und dieser Geist wirkt in uns. Es bewirkt Leben. Und dieses Leben ist etwas, was, sag ich einmal, das Leben von Gott her uns unterscheiden muss von dem, was, sag ich mal, die normalen Menschen nicht haben können, die Jesus nicht kennen und Gott nicht kennen. Und das Leben bewirkt, dass etwas heilen kann. Aber wenn, ich sag mal, diese Perspektive nicht da ist, so eben halt können manche Dinge, die zerbrochen sind, nicht mehr heilen. Darum sagt Jesus ja auch, Mose hat um eure Herzlichkeit willen euch die Scheidung erlaubt. Die Voraussetzungen sind andere, ob man mit Jesus geht oder nicht geht, auf einem Wort reduziert. Wir sind von Gott her ausgezeichnet worden. Und das betrifft nicht nur unser Leben in der Ehe, es betrifft auch das Leben in der Gemeinde. Und nun kommt, sag ich mal, eine Behauptung. Jeder möge sagen, sie ist falsch oder sie ist wahr für sich selbst. Wenn es Probleme gibt, irgendetwas, was in einer Gemeinde, vielleicht in unserer Gemeinde zerbricht und es heilt nicht, es lässt sich nicht heilen, dann ist etwas fundamental nicht in Ordnung. Dann muss eine Krankheit da sein und das Leben ist möglicherweise bedroht, dieses geistliche Leben, was von Gott herkommt. Und wir sollen uns selber prüfen, bin ich sozusagen lebendig? Wie weit sozusagen ist Gott in mir? Im Römerbrief stellt Paulus so ein paar Beziehungen zusammen und in anderen Textstellen. Da heißt es im 8. Kapitel, im Vers 9 und folgende: Ihr, also die Christen, die Gläubigen in Rom, seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders der Geist Christi in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist interessant und unterstreicht das, was ich schon mal vorhin gesagt hatte. Wir bekommen etwas, weil wir Christus kennen. Und in Epheserbrief, in der Stelle, die wir heute Morgen in der Schriftlesung gelesen haben, heißt es ein bisschen vorher, im 3. Kapitel, im Vers 17, auf dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dieser kleine Satz sagt etwas grundlegend Wichtiges aus. Nämlich, dass der Glaube etwas damit zu tun hat, dass mit uns etwas geschieht. Wenn wir an Gott glauben, wird die Verheißung, die er gegeben hat, Wirklichkeit. Andere Menschen können das so ad hoc an uns vielleicht nicht sehen. Aber es verändert uns, weil wir in Beziehung mit dem allmächtigen Gott treten. Weil Jesus, der ja jetzt weg im Himmel ist, hier auf Erden nicht mehr erfahren werden kann, nicht mehr begegnet werden kann, physisch da ist und durch den Glauben uns da nahe ist und uns etwas von dem himmlischen Leben abgibt. Und das wirkt in uns. Und dieses Leben beschreibt die Textstelle, die Marion heute Morgen gelesen hat, beschreibt einen Zusammenhang mit Wachstum, mit dem Wachstum eines jeden Christen. Wir sollen uns hinwenden zu Jesus und wir die Wahrheit in Liebe festhalten und der ganze Leib, das sind die Gemeinschaft aller Gläubigen, nicht nur in dieser Gemeinde, sondern ein jeder, der Jesus nachfolgt, das wächst, weil Christus da ist und wirken will, etwas tun will, um das Leben immer mächtiger und größer werden zu lassen. Aber wir haben uns natürlich zu fragen, können wir was tun oder was? Wie ist unsere Situation jetzt, unsere Position dabei? Vom Glauben haben wir gesprochen. Es heißt in dieser Stelle im Epheserbrief, dass Christus das Wachstum seines Leibes zur eigenen Auferbauung bewirkt, und zwar in Liebe. Und das, glaube ich, ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Es spricht hier nicht von Erkenntnis, die wir haben. Nicht, dass wir begreifen, tiefgehend und ganz, sag ich einmal, in theologischen Feinheiten, die Erkenntnis über all die Zusammenhänge. Es geht um die Liebe. Wenn sie in unserem Herzen ist, dann verändert sie etwas. Und im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, finde ich, etwas Bemerkenswertes. Er schreibt an die Korinther etwas, was er erlebt hat. Dort heißt es, ab Vers 9, ja, wir haben bei uns selbst den Bescheid erhalten, den Tod erleiden zu müssen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen möchten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Was ist das für ein Zusammenhang gewesen? Was sagt er da? Warum sagt er das? Ein Vers vorher schreibt er nämlich, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, ihr Brüder, angesichts der Bedrängnis, die uns in Asia zugetragen hat, dass wir im Übermaß belastet wurden. Im Übermaß. Über unser Vermögen, sodass wir sogar unser Leben für verloren gaben. Theoretisch war das so, dass Paulus gesagt hatte, im ersten Korintherbrief, Gott wird uns nicht über unsere Kräfte versucht werden lassen. Aber er erlebt, dass zwischen der Theorie und dem Erleben möglicherweise ein Unterschied ist. Dass man die Erfahrung macht, das geht über das, was ich ertragen kann. Das geht über das hinweg, was ich als zumutbar für mich empfinde. Und mit der Situation nicht zurechtkomme. Über Vermögen. Hier wissen wir, warum das so war. Gott hatte es offenbart, dass er sie, Paulus, sag ich mal, die Urgestalt eines Apostels, hat er damit gezeigt, ich bin trotzdem noch Gott. Bin trotzdem noch der, der alles in Händen hält. Du bist zwar, erscheinst allen Leuten als stark, aber es ist nicht so. Letztlich ist der Ursprung von allem ich, Gott. damit wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und jetzt kommt etwas weiteres. Wir haben von der Liebe gesprochen. Dann schreibt er im Vers 11, Moment, im ersten Kapitel, pardon. So, aber jetzt, ja. Also, wir haben bei uns selbst die Bescheid erhalten, den Tod erleiden zu müssen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen möchten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solchem Tod errettet hat und erretten wird, auf das wir die Hoffnung gesetzt haben, in dem auch ihr zu unserem Besten hilfreich mitwirkt durch das Gebet. Hilfreich mitwirkt durch das Gebet. Die Anteilnahme der Geschwister waren Paulus und seinen Mitarbeiter ein großes Bedürfnis. Und er sagt, dass diese Anteilnahme wirklich etwas verändert, etwas anders macht, hilfreich mitwirkt. Und ich erlebe es, wie Ute jetzt in großen Schwierigkeiten und Problemen ist, aber dass die Anteilnahme eine große Kraft schenkt, ihr schenkt, die in der Verzweiflung, die sich in ihrem Leben breit gemacht hat, etwas bewirkt, um doch nochmal so ein bisschen Hilfe, bisschen Licht in der Finsternis zu sehen. An dieser Anteilnahme, das Gefühl, nicht alleine zu sein, ist ein großer Ausdruck der geschwisterlichen Liebe. Wenn dieser Geist in unseren Herzen lebendig ist, ist es eine Art der Evangelisation ganz anderer Art und zeigt nämlich etwas, dass es nicht um Theologie geht, sondern es zeigt etwas darum, dass es um die Wirklichkeit geht, um die Realität in unserem Glaubensleben, in dem Leben mit Gott und dass daraus wirklich etwas Großes und Wunderbares besteht. Ich gebe eine Verheißung, sage ich einmal, aus meinem Leben. Wer Christ wird, der wird es nicht sein Leben lang einfach haben. Es werden Herausforderungen geben, es werden schwierige Zeiten kommen. Und es kann sogar passieren, dass man das Gefühl hat, es geht auf Biegen und Brechen. Was Gott uns aber sagt, wozu er uns ermutigt, ist, die Hoffnung festzuhalten. Unser Bild von ihm nicht dunkel werden zu lassen von dem, nicht den Zweifeln die Herrschaft geben, sondern zu vertrauen. Winfried ist mir ein großes Beispiel darin, dass er die Hoffnung festgehalten hat und den Glauben bewahrt hat, dass Gott gut ist. Es gut mit ihm meint, wiewohl er unaufhaltsam auf das Ende seines irdischen Lebens zugegangen ist. In der Situation, in der sich Menschen befinden können, geht es manchmal wirklich bis an den Bruchpunkt, sage ich einmal. Die geschwisterliche Liebe hilft, in dieser Situation durchzuhalten. Ein Beispiel zum Abschluss möchte ich noch bringen. Ein Beispiel, was nicht von einem Menschen stammt, sondern von Jesus selbst. Im Hebräerbrief im 5. Kapitel lesen wir ab Vers 7. Und er spricht hier von Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und flehentliche Bitten mit starkem Geschrei und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist erhört worden aus seiner Angst und hat, wie wohl er der Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das Interessante ist, Jesus hat festgehalten. Es steht hier, seine Gebete sind erhört worden. Aber wenn wir uns an Gethsemane erinnern, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorübergehen, war da ungefähr der Inhalt der Predigt. So hat sich seine Bitte nicht erfüllt. Er ist aus seiner Angst gerettet worden. Und Gott hat ihn auf eine andere Weise erhört, die kompatibel ist, gewesen ist mit seinem Willen und seinem Plan. Und dadurch ist das geworden und gelungen, was der Plan Gottes eben halt vorgesehen hat, die Erlösung von uns Menschen. Aber wir sollen nicht müde werden, füreinander zu beten, zu bitten, füreinander einzustehen. Aber wir sollen auch unseren Glauben offen lassen, dass sich vielleicht die Erfüllung der Gebete anders gestaltet, als wir es uns vorstellen können. Gott möge uns bewahren und beschützen.